Herzlich willkommen zum ersten Purple Draft Talk der Draft Season 2020. Wie angekündigt, werden wir euch von jetzt an bis zum Draft wöchentlich mit neuen Podcast-Folgen wieder versorgen. Das heißt, die Pause nach der Saison, nachdem der Purple People Talk für die Saison vorbei war, ist jetzt wieder vorbei. Das heißt, ihr bekommt wieder mehr und mehr Content, je näher wir dem Draft kommen. Und wie ihr es gewohnt seid, bin ich auch heute natürlich nicht alleine, sondern Stefan ist heute auch wieder bei uns. Erstmal guten Abend und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Gehen wir es an. Freue mich auf die Draft-Season. Hatten jetzt beide eine Woche, einige Wochen Pause zum Durchschnaufen, tat uns, glaube ich, beiden ganz gut. Und freue mich jetzt, mit der ganzen Redaktionsgruppe die Draft-Season einzuleiten.
Ja, kommen wir dann aber erstmal beim Blick auf aktuelle Nachrichten, weil wir wollen ja natürlich hier im Podcast nicht nur alles auf den Draft fokussieren, sondern auch so ein bisschen zumindest die Offseason generell der Vikings begleiten und kommen da auf ein Thema, was, glaube ich, viele von uns, ich sag mal, tendenziell ein bisschen genervt hat über die letzten Wochen, und deswegen, glaube ich, werden wir das auch relativ kurz halten, nämlich mal wieder Trade, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Gerüchte um Stefon Diggs. Es ist schon wieder aufgebauscht worden. Es wurde schon wieder gesagt, oh, die Vikings zwei Premium Receiver zu dem Gehalt halten. Und natürlich auch wird sich wieder auf die Social Media Seite von Stefon Diggs bezogen. Mal die Frage, und ich glaube, da können wir uns beide relativ kurz fassen: Was hältst du generell von diesen Gerüchten und wie ist deine Meinung zu diesem Thema?
Wenig bis gar nichts halte ich von diesen Gerüchten, weil sie für mich einfach keinen Sinn ergeben. Dix ist ein so wichtiger Spieler für uns, der uns schon tolle Momente beschert hat und der einfach seine Leistung bringt. Ich bin sogar dafür, dass man ihn in Zukunft noch ein bisschen häufiger als letzte Saison in den Gameplan mit involviert, dass er noch mehr Targets kriegt. Dass er auf Social Media Kanälen gerne kryptische Posts macht, das wissen wir jetzt auch schon als Vikings-Fans, das wissen vielleicht andere Fans nicht so, aber wir sollten das jetzt über Jahre hinweg schon wissen. Und ich sehe keinen Sinn und ich sehe auch beim für Diggs nicht so wirklich die Notwendigkeit, das Team zu wechseln.
Ja, ich glaube, dass da jetzt auch schon wieder Tweets hochgeholt werden, generell das Social-Media-Verhalten von Stefon Diggs. Ich glaube, also zum einen, wer Diggs folgt und auch schon über ein paar Jahre folgt, ich habe es immer wieder gesagt, der postet dieses Zeug seit Jahren und schon weit, bevor es diese Gerüchte das erste Mal gab. Und es hat immer wieder so ein Zeug gegeben, immer wieder wurde es gepostet und spätestens seit letzter Saison haben jedes Mal wieder irgendwelche Leute da komplett ihre Nerven verloren, irgendwelche Medienvertreter haben dort besonders aus der Boulevardrichtung wieder ihre Schlagzeilen gewittert. Und ja, das richtet sich natürlich auch wieder Richtung RAN NFL, die ihn ja auch schon wieder halb getradet sehen. Und ich glaube, bei diesem Thema, ich sehe halt auch wirklich überhaupt, du hast es schon gesagt, überhaupt keinen Sinn daran. Und das ist nicht nur sportlich. Zum einen, weil die Begründung, dass in der Kubiak Offense die Receiver nicht eingebunden werden, sehe ich zum einen schon mal völlig falsch. Also wenn man sich mal die Bilanz von Wide Receivern in Kubiaks Offenses, wenn er entweder Offensive Coordinator oder Head Coach war, dann sieht man in 21 Saisons sechs Saisons, in denen zwei Receiver über 1000 Yards sind, was eine Rate ist, die verhältnismäßig sehr hoch ist. Das heißt, und da man hier auch mit Volumen in dem Fall argumentiert, ist das auch ausnahmsweise mal eine Gelegenheit, wo man dann auch die Boxscore-Statistiken mal rausholen kann und sich angucken kann. Das heißt, man braucht da nicht groß die in Anführungszeichen Nerd-Statistiken, also die wichtigen Statistiken eigentlich, um da zu sehen, dass Kubiak natürlich sehr wohl in der Lage ist, seine Receiver einzubinden und auch willens ist, genau das zu tun. Das heißt, allein das Argument ist schon Bullshit. Und auch wenn wir in die finanzielle Richtung gehen, wo ja immer gesagt wird, oh, die Vikings sind knapp gegen den Cap. Der Vertrag von Stefon Diggs ist so strukturiert, dass durch eine Trade dieses Jahr nur knapp über 5 Millionen Dollar frei würden, was für den Abgang des zweitbesten Offensive Players der Vikings absolut nicht genug ist, um das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Und jetzt sind da natürlich wieder die ganzen Genies, die den Salary Cap nicht verstehen, um die Ecke gekommen und gesagt, ja, aber garantiertes Geld kann man doch zum großen Teil traden. Ja, das ist richtig. Allerdings gibt es einen Bestandteil in den Verträgen, der nicht getradet werden kann, und das ist der Signing-Bonus, also den Bonus, den Spieler erhalten, wenn sie ihre Verträge gerade neu unterschreiben. Und diese 9 Millionen, die bei Diggs als Dead Money anfallen würden, sind zu 100% Signing-Bonus. Das heißt, auch da könnten die Vikings über den Trade halt nichts loswerden und würden halt eben im Endeffekt kaum was einsparen. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Vikings in den letzten Jahren Dead Money vermieden haben und wie sehr man sich mal wieder dagegen gesträubt hat, dieses mit reinzunehmen, was ja grundsätzlich auch gut ist, weil Teams, die viel Dead Money haben, die haben meistens große Fehler in der Planung betrieben. Und da kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, warum um alles in der Welt die Vikings da jetzt diesen Betrag an Dead Money für so einen Spieler auf sich nehmen würden. Und deswegen glaube ich, kann man die Gerüchte insgesamt ins Reich der Fabeln verweisen. Sind wir aber natürlich auch Menschen, die natürlich gerne spekulieren, und wir kriegen diese Frage natürlich auch immer wieder gestellt. Mal abgesehen davon, dass es nicht passieren würde, was wäre ein Angebot, was ein Team machen müsste, aus deiner Sicht, damit du der Meinung bist, dass man hier selbst die 9 Millionen Dead Money nehmen könnte und Dix tatsächlich traden würde? Wo wäre da deine Schmerzgrenze, wo du sagen würdest, okay, vielleicht doch?
Also, ein First-Round-Pick wäre mir auf jeden Fall zu wenig. Vielleicht kommt auch darauf an, von welchem Team der kommt, wo der Pick dann ist, aber ein First und ein weiterer Day-2-Pick, das wäre so. Also erste Runde und zweite Runde. Aber dann hast du halt immer noch das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass es auch finanziell keinen Sinn ergibt. Von daher, also First und Second müsste es schon sein, dass ich drüber nachdenken würde. Und dann kommt es eben darauf an, welches Team es ist.
Ja, also ich glaube, wenn wir über einen First-Round-Pick reden und den als allein gestellt sehen, dann müsste es, um den Hörer abzuheben, ein guter Top-10-Pick sein. Auf jeden Fall. Also im Optimalfall sogar noch einer, der in einer Range ist, wo man theoretisch einen Quarterback kriegen könnte, sodass man noch durch einen Downtrade den Wert nochmal exponentiell erhöhen könnte, weil Downtrades mit Quarterback suchenden Teams ja im Normalfall doch deutlich lukrativer sind als generell. Da wäre ich dann doch bereit, auch in die Richtung zu gehen. Ansonsten, ja, 1 und 2 sehe ich genauso. Da könnte man auch drüber nachdenken. Ansonsten, starke Receiver-Klasse hin oder her, aber darauf zu wetten, mit nur einem, ich sag mal, mittleren First-Round-Pick oder späten First Round Pick, da wäre ich absolut nicht bereit für. Kommen wir dann noch zum anderen Thema im Newsflash. In dem Fall handelt es sich um einen Spieler, der tatsächlich, wo es tatsächlich wahrscheinlicher ist, dass er die Vikings verlassen wird. Everson Griffin hat in seinem Vertrag die Klausel gezogen, die bei dem Paycut letztes Jahr ausgehandelt wurde. Er ist aus dem Vertrag ausgestiegen. Wie ist deine Meinung dazu und denkst du, dass es trotzdem noch eine Chance geben könnte, dass Griffin nächstes Jahr in Minnesota spielt?
Also eine Chance gibt es. Griffin hat sich ja relativ medienwirksam hingestellt und gesagt, er würde ein lifelong Viking werden. Wenn man sich aber mal die Liga anguckt und wie diese Free Agency funktioniert, da muss man schon sagen, dass Spieler, die wirklich auf den Markt kommen, in den allerseltensten Fällen zurückkehren. Und Griffin ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Er ist sicherlich ein Zimmerguy, weil er einer der Leader dieser Defense war über Jahre und es auch immer noch ist. Wenn ich jetzt aber Stand heute wetten müsste, dann wäre ich, glaube ich, eher beim Abgang. Die Vikings haben mit Odenigbo vielleicht schon den Nachfolger in ihren Reihen, der wirklich eine tolle Saison, teilweise Inside, aber auch immer häufiger dann zum Ende der Saison auch Outside gespielt hat. Und wir haben es jetzt schon mehr als einmal kommuniziert. Wir sind in der absoluten Cap-Hölle. Cap-Space ist Mangelware. Und ich glaube eher nicht, dass wir ihn nochmal in Purple sehen werden.
Ja, auch da, glaube ich, sind wir uns relativ einig. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass er das für sich in Betracht zieht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Vikings da weiter Hoffnung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine geringe Chance gibt. Das müsste aber passieren, bevor der Free Agent Markt öffnet. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Griffin in Minnesota unterschreiben würde, sobald die ersten Angebote von anderen Teams eintrudeln werden, weil ich denke, die werden nicht ein bisschen höher sein, sondern die werden substanziell höher sein. Wenn man sich anschaut, wie Passrusher in den letzten Jahren auf dem Markt gehandelt wurden, gerade Passrusher in der Kategorie, in der Griffin ja nun mal spielt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der noch problemlos einen Vertrag für 2 Jahre mit 12, 13 Millionen pro Jahr bekommen kann. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Und das ist, da bezweifle ich, dass die Vikings überhaupt mehr als die Hälfte davon bieten. Und ich glaube, wenn die Angebote so weit auseinander liegen, dann kann Griffin ein lifelong Viking sein wollen, wie er will. Ich glaube, nimmst als Spieler nicht eine dermaßene Gehaltseinbuße in Kauf, wenn du solche Angebote dann kriegst. Und deswegen ist auch bei mir die Tendenz, dass Griffin die Vikings verlassen wird. Und du hast es schon angesprochen, Ifeadi Odenigbo hat letztes Jahr eine wirklich gute Saison als Rotational Guy gespielt. Und man hat es ja mal in den letzten Jahren bei den Vikings eigentlich immer wieder gesehen. Da war der Übergang von Jared Allen auf Griffin, dann danach der Übergang von Brian Robinson auf Hunter und jetzt im Griffin auf Odenigbo. Immer Spieler, die vorher als Rotational Guys schon wirklich gut gespielt haben und dann bei den Vikings in die Starterrollen reingewachsen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass man dieses Jahr im Draft dann auch wieder irgendwo zwischen der dritten, vierten, fünften Runde sich wieder einen Edge-Rusher zum Entwickeln holt. Aber ich denke, der naheliegende Nachfolger ist jetzt erstmal Ifeadi Odenigbo. Okay.
Kurz noch anschließend dazu, also wir sind uns da sehr einig, gegen die Vikings oder gegen einen Griffin-Verbleib bei den Vikings spricht auch wirklich die schwache Free Agency-Klasse im Edge Rush. Also das sind wirklich nicht viele aussichtsreiche Kandidaten auf Edge Rush dabei. Und dementsprechend hat Griffin wahrscheinlich einen noch besseren Markt und wird einfach noch bessere Angebote ziehen. Und das spricht schon alles für einen Abschied.
Ja, dann wollen wir uns doch mal dem eigentlichen Thema dieses Podcasts zuwenden. Ich meine, es ist ja auch schon im Titel vermerkt, es ist ein hauptsächlicher Draft-Podcast. Und da wollen wir dann natürlich jetzt zum Einstieg einmal auf die Klasse auch generell schauen. Wir haben alle, denke ich, langsam angefangen, uns einen Überblick über die Klasse zu verschaffen. Manche sind schon weiter, manche haben noch weniger geguckt. Aber generell, wie ist dein Eindruck bisher von dieser Klasse generell und was sind die Positionsgruppen, auf denen du das stärkste Angebot dieses Jahr siehst?
Ja, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig dieses Jahr. Also was auf Wide Receiver vorhanden ist, ist unfassbar. Unfassbare Qualität, sowohl in der Spitze als aber auch dann so zweite, dritte Runde. Da kriegt man wirklich gute Spieler. Auch im späteren Draft-Tag. Corner gefällt mir ganz gut. Da sind einige Talente dabei, auch für uns Wikinger natürlich von besonderer Bedeutung. Gut, im Draft sind natürlich immer die Quarterbacks erstmal namensgebend. Da ist mit Joe Burrow, denke ich, einer der besten Quarterback Prospects, vielleicht sogar dieses Jahrtausends dabei. Der macht sehr viel Spaß auf Tape, hat eigentlich wirklich kaum Schwächen. Und hinten dran wartet dann mit Tua Tagovailoa. Ein vom Tape her gar nicht so weit weg, das Prospect, aber halt wirklich Verletzungsprobleme. Und auch die Quarterback-Klasse macht schon Spaß. Was siehst du denn noch außer den, was ich jetzt gesagt habe, Wide Receiver, Cornerback und Quarterback als starke?
Ja, ich glaube, also jeder, der am Wochenanfang meinen Mock-Draft gelesen hat, weiß, dass ich über Receiver und Corner sehr ähnlich denke. Also aus beiden Positionsgruppen waren 6 Leute in der ersten Runde, was eine absurd gute Zahl für diese Klassen wäre. Gerade die Receiver-Klasse kann ich nur auch nochmal betonen, einfach weil das so unnormal gut ist. Und ich glaube, das Beste, was viele von uns seit vielen Jahren gesehen haben, dass da ist eine Qualität vorhanden, die, glaube ich, sehr, sehr viele Teams sehr glücklich machen wird. Ansonsten auch für die Vikings natürlich interessant, wobei aus meiner Sicht die Klasse sehr vor allem durch ihre Spitzen lebt, die Vikings vermutlich nicht erreichen werden, die Offensive Tackles, die eine wirklich gute Klasse haben, also gerade die Top 4 gefallen mir aus unterschiedlichen Gründen sehr gut, werden aber vermutlich so in den ersten 12 Picks weg sein. Der da am ehesten noch fallen könnte, je nachdem, wie jetzt gerade die nächste Woche verläuft, wo wir später auch noch drauf kommen werden, ist Andrew Thomas, wobei der halt für die Vikings eben nur begrenzt ins Schema passt, weil eben sein athletisches Profil so ein bisschen in Frage gestellt wird. Aber auch danach, zweite Runde, gibt's, würde ich mal sagen, interessante Leute in dieser Gruppe. Also es ist eine der besseren Offensive Tackle-Gruppen der letzten Jahre. Natürlich auch aus Vikings Sicht mit einem lokalen Prospect von einer sehr, sehr kleinen Uni, Ben Bartsch, der eine gute Senior Bowl-Woche hatte und sich da zumindest so in die zweite, dritte Runde gespielt haben könnte, was, wenn man bedenkt, dass der vom St. John's College kommt, was glaube ich Division 2 oder sogar Division 3 ist, da bin ich mir jetzt gerade nicht genau sicher. Eine Mega-Leistung wäre für so einen Spieler und dass der beim Senior Bowl gut ausgesehen hat, ist gerade für einen Small School Prospect auch immer sehr, sehr wichtig. Aber generell, ja, Offensive Tackle ist auf jeden Fall eine Klasse, die mir bisher sehr gut gefällt. Kommen wir dann, und da kommen wir auch zu einer Gruppe, die sehr oft neben den Offensive Tackles, also generell neben den Offensive Tackles wahrscheinlich angesiedelt ist, zu den schwächeren Gruppen im diesjährigen Draft. Was sind die Draftklassen aus deiner Sicht, wo dieses Jahr eher an Talent fehlt?
Tight Ends gefallen mir aktuell noch nicht so, muss ich ehrlich zu sagen. Gut, du hast es vorhin gesagt, wir sind beide nicht besonders noch nicht tief im Tape drin. Das heißt, dann doch eher natürlich am Anfang die Spitzen, also die Top-Spieler, und dann die Tiefe einer Draft-Klasse wirklich bewerten zu können. Fehlt dann doch noch ein bisschen die Zeit, die wir noch haben. Ja, aber Tight Ends ist auf jeden Fall noch was. Interior Offensive Line bin ich noch nicht so sicher, da habe ich ein paar Namen, die mir schon ganz gut gefallen, aber auch da denke ich, wird man nicht wirklich drauf bauen können, dass man da tief noch was findet. Und Linebacker geht mir das tatsächlich ähnlich. Der Vorteil, dass wir zumindest bei Linebacker keinen Bedarf haben als Vikings, glaube ich, eine der wenigen Positionen, die ich jetzt nicht unbedingt in den ersten 2 Tagen sehe. Aber das sind so die Positionen, die mich nicht wirklich glücklich machen aktuell.
Ja, also ich denke auch, Interior O-Line finde ich gerade in der Spitze halt dieses Jahr sehr, sehr schwach. Also da sehe ich so für die ersten 1,5 Runden fällt mir da eigentlich nicht so richtig viel ein. Also es werden wahrscheinlich 1, 2 Spieler in dieser Stelle gezogen werden, einfach weil es Teams gibt, die diese Position brauchen. Aber ich finde, kein Spieler, den ich bisher gesehen habe, gehört da wirklich hin, wenn wir über Interior O-Line sprechen. Und bei denen, die mir auf Tape besser gefallen, meistens irgendwelche anderen Probleme drin, entweder körperlich, athletisch limitiert oder Verletzungsprobleme. Und deswegen, ja, also ich sag mal, die Leute, die auf Interior O-Line besser ausgesehen haben, die sind im großen Teil wieder zurück ans College gegangen und haben sich nicht gemeldet. Deswegen ist das eine Klasse, wo man, glaube ich, dieses Jahr, abgesehen von ein paar Namen an Tag 2, nicht viel rausholen wird. Titans auch ist eine ähnliche Geschichte. Also ich habe weder Interior O-Liner noch Titans in der ersten Runde meines Mockdrafts drin. Das dann auch so ein bisschen zeigt, was ich natürlich von den Positionen halte. Bei den Titans vielleicht noch ein bisschen stärker. Also ich glaube, man findet Spezialisten für das eine oder andere ganz gut. Also man findet ganz gute Blocker, man findet ganz gute Receiver, aber mir fehlt halt dieses Jahr noch stärker als in den letzten Jahren ein Tight End Prospect, was halt wirklich beides kann. Und auch da, wenn ich mal in die Spitze gucke, Bryson Hopkins, der da als Nummer 1 von vielen gehandelt wird, wenn Tight End als Receiving Tight End die Nummer 1 der Klasse sein soll, der über 10% seiner Bälle in jeder seiner Saisons gedroppt hat, dann sagt das, glaube ich, sehr, sehr viel über die Qualität beziehungsweise nicht vorhandene Qualität dieser Klasse aus. Und ich glaube, auch da können wir froh sein, dass sich die Vikings dieses Jahr mit Tight Ends nicht wirklich auseinandersetzen müssen. Und deswegen, ja, also ich glaube, die Stärken dieses Drafts, mal abgesehen von der Schwäche in der Interior O-Line, kommen den Vikings Needs dieses Jahr eigentlich ganz gut entgegen. Mit Cornerbacks, Receivern, mit Defensive Tackle durchaus auch nicht übermäßig stark, aber doch mit einigen sehr interessanten, vor allem wenn wir dann da auch spezifisch an One-Gap-Player denken, also Spieler, die hauptsächlich in ein Gap schießen und nicht 2 Gaps verteidigen. Da finde ich, gibt es eine gute Auswahl durchaus, die in diese Rollen passen. Auch um die ersten 2 Picks der Vikings rum, also nicht nur die ersten beiden, die da in den Top 10, Top 15 definitiv vom Board gehen werden. Ja, aber ich denke, insgesamt haben die Vikings eine gute Chance, auf mehreren ihrer Needs dieses Jahr, gute Lösungen zu finden. Jetzt, habe ich natürlich am Anfang der Woche schon ein bisschen spekuliert, was manche Teams für Lösungen dieses Jahr finden können. Ich habe den Mockdraft schon ein paar Mal angesprochen und wir werden das jetzt auch wöchentlich tun, dass wir über die Mockdrafts, die auch wöchentlich erscheinen, reden, die am Anfang der Woche publiziert wurden. In dem Fall jetzt einer von zwei Mockdrafts, die die gesamte Liga betreffen. Deswegen mal auch wieder die Frage an dich. Wie schätzt du das, was ich da am Anfang der Woche gemacht habe, insgesamt ein und welche Picks in dem Fall haben dir besonders gefallen? Wo siehst du gute Teamfits?
Ja, ich habe mir eben gerade noch mal ein zweites Mal in Ruhe diesen Mockdraft angeguckt, ein paar Sachen rausgeschrieben. Die Top 10, die finde ich ziemlich stimmig so. Also, gerade die Quarterbacks an 1, 5 und 6 sind, glaube ich, so mit so der Standard in dieser diesjährigen Saison sein, Mock-Saison sein, weil die meisten Mockdrafts mal ohne Trades auskommen. Und da macht es alles sehr viel Sinn. Chase Young an 2 natürlich auch, dann zu den Redskins. Sehr stimmig soweit. Die großen Namen mit Okuda, mit Tua, mit auch Isaiah Simmons, CeeDee Lamb, alle gehen früh, alle auch vom Fit her ganz ordentlich. Das erste Mal ein bisschen gestolpert bin ich über deinen Raiders-Pick an 12. Nichts gegen Jerry Jeudy, ein wirklich toller Wide Receiver aus Alabama. In deinem Text steht, sie werden es weiter mit Derek Carr probieren. Da habe ich doch Probleme. Vielleicht werden sie natürlich in der Free Agency-Klasse aktiv, die Raiders. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht mit Derek Carr als Starter nach Las Vegas gehen wird. Weiß nicht, hast du dir gedacht, das hat dir keinen Quarterback hier gefallen oder lag es eher daran, dass du denkst, dass der Free Agency was kommt?
Free Agency glaube ich nicht, weil du hast Derek Carr halt trotzdem eben immer noch auf seinem Vertrag und ich glaube, da wird es schwierig, da einen wirklich guten Spieler unter Vertrag zu kriegen noch, weil zwei Quarterbacks, die Top Quarterback Money bekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube da nicht wirklich dran. Die Sache ist, dass ich glaube, Raiders schon auch wollen, dass es wirklich ein großer Name und kein sehr umstrittener Name wird, wenn wieder ein neuer Quarterback gepickt wird. Und das Risiko, dass der neue Quarterback halt schlechter als Carr am Ende wird, ist halt doch eben relativ groß. Ich kann mir vorstellen, dass man mit Jordan Love es versucht, eben einem Spieler mit hohem Upside, den hatte ich mir auch überlegt an diesem Pick, aber auch der hat ein sehr, sehr großes Risiko und ist in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, auch nicht unbedingt ganz einfach zu vermitteln, wenn man auf gerade seine Statistiken im letzten Jahr guckt. Nicht, dass man ihn deswegen nicht picken sollte, aber ich glaube, dass man auch wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, in diesem Draft betreiben wird. Und da glaube ich, wird es schwierig, an Nummer 12 einen anderen Quarterback zu vermitteln als einen der Top 3. Also ich könnte mir vorstellen, man hat ja die Ressourcen, dass man wirklich versucht, mit den zwei First-Round-Picks, die man hat, in die Top 6 zu gehen. Und dann eben noch aus den nächsten Jahren was mit draufzulegen. Und dann halt wirklich im Optimalfall aus Raiders Sicht Richtung Tua zu gehen. Das wäre halt so ein Move, den ich mir vorstellen könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man an 12 bleibt und der Fanbase dann versucht, Jordan Love oder Jacob Eason zu verkaufen. Ich habe da meine Schwierigkeiten mit und deswegen habe ich gesagt, wenn ein Trade nicht zusammenkommt und in diesem Mockdraft habe ich ja keine Trades benutzt, dann glaube ich, wird man da eher versuchen, eine offensive Waffe zu holen, die im ersten Jahr möglichst auch schon gute Statistiken auflegen kann und da schon auf jeden Fall auch die Fans hinter sich bringen kann, einen Pick zu machen, der halt möglichst unkontrovers ist und dann zu gucken, wie man Quarterback eventuell noch auf der anderen Seite noch irgendwie dieses Jahr oder eben im kommenden Jahr angehen kann.
Gut, wenn jetzt auch nicht zu allzu tief in die Raiders reingehen. Ich habe gerade nachgeguckt, Carr kann, glaube ich, relativ na gut mit 8 Millionen Dead Cap. Das sind dann noch knapp 13 Millionen, wenn ich gerade richtig rechne, an Cap Savings gecuttet werden. Ja, also ich gebe dir recht, bei Jordan Love, das sehe ich überhaupt noch nicht so ganz. Das wäre dann der nächste Punkt, warum der denn bei 13 zu den Colts geht, aber natürlich auch ein Quarterback. Aber ich kann mir doch kaum vorstellen, dass Gruden mit Carr nach Las Vegas geht. Wo wir uns einig sind, dass die Raiders auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat sind, hochzugehen in die Top 6, Top 5. Für mich ist da Justin Herbert fast der überragende Fit, weil Gruden immer so als Oldschool-Guy kommt. Der, glaube ich, mit Herbert, dem großen Quarterback mit starken Armen, sehr gerne hätte. Gut, das zu den Raiders. Genug davon. Gehen wir weiter. Dann Jordan Love, eben gerade kurz angesprochen. Ich sehe den Hype noch nicht so ganz. Ist wahrscheinlich Quarterback 4, so, also die Listen, so weit bin ich natürlich noch nicht. Würde mich da jetzt aber nicht festlegen, das sind schon noch andere Namen im Gespräch.
Ja, ich denke, bei Love wird es so ein bisschen auf Tools gehen. Also er hat halt einfach die Tools, die viele im Moment als sehr modern sehen. Ich sehe es auch in seinem 2019er Tape vor allem nicht. Da ist, glaube ich, keine Frage. Da muss man jetzt auch dazu sagen, dass sein Supporting Cast ihm jetzt auch nicht unbedingt geholfen hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich glaube, das wird der typische Tools-Pick. Und wir haben es gesehen mit Josh Allen, wir haben es gesehen mit Blake Bortles, wir haben es immer wieder gesehen und es gibt immer wieder die Teams, die bei sowas die Spieler hoch auf ihrem Board haben und Indianapolis ist, glaube ich, wird relativ populär bei Jordan Love gesehen, weil man eben vielleicht auch das so als quasi Gegenentwurf zu Jacoby Brissett, der ja ein relativ limitierter Quarterback ist. Du hast einen relativ geringen Floor, weil du Brissett halt theoretisch noch verlängern kannst, zumindest kurzzeitig verlängern kannst. Du hast ein gutes Team um ihn rum und ich glaube, dass da so ein bisschen die Hoffnung entstehen kann, dass man dann mit dem High-Upside-Quarterback sich ganz hochsetzen kann.
Ja, sicherlich. Wir wissen aber auch beide, wie sehr das in die Hose gehen kann. Weiß nicht, ob ich dann lieber einen Jake Fromm nehme, der natürlich sehr ähnlich wie Preset spielt, eben sehr auf Sicherheit bedacht, auch zu sehr oft auf Sicherheit bedacht gefühlt, aber eben den Ball nicht verliert. Kann man das der Fanbase, kann man das verkaufen, dass ich sage, Preset nicht mehr, der mir zu sicher ist und picke dann seinen Zwilling im Geiste, ist die nächste Frage. Ich will nur sagen, diesen Love-Hype, und das höre ich auch bei dir so ein bisschen schon raus, auch sehe ich nicht. Und vielleicht überzeugt er mich noch im Laufe der Draft-Season. Aktuell ist es nicht der Fall. Gut. Gehen wir weiter. Was habe ich hier noch stehen? Dann natürlich die Wide Receiver Klasse, wie du gesagt hast. Sehr viele Spieler, was ich denke ich aber auch mir gut vorstellen kann, dass das dann tatsächlich so passieren wird. An 25. den Vikings geht Jeff Gladney, der Corner von TCU. Die Positionen, die gehe ich hundertprozentig überein. Ich glaube auch tatsächlich, ich bin mir Stand jetzt ziemlich sicher, dass es ein Corner wird. Einfach weil wir da doch deutlich Nachholbedarf haben, dass Daily sind und die Offense in den letzten Jahren genug frühe Picks gekriegt hat. Kletner wäre jetzt nicht meine Wahl. Kannst du mal vielleicht kurz sagen, warum du ausgerechnet Kletner genommen hast, bevor ich dann eine Alternative bringe?
Ich glaube, dass er bei den Vikings ja auch auf dem Board stehen wird, weil er einfach viele Dinge gut macht, die bei Mike Zimmer hoch im Kurs stehen. Er ist schemenspezifisch, das heißt, er ist sowohl in Zone Coverage als auch in Man Coverage gut. Er macht viele verschiedene Dinge einfach sehr gut, hat relativ wenige große Löcher in seinem Spiel, was halt im komplexen Defense-Schema der Vikings sehr wichtig ist und was bei einigen anderen Cornerbacks halt schwieriger wird, die halt ein bisschen spezifischer sind. Und da sehe ich Gladney halt zum Beispiel so ein bisschen vergleichbar wie eben auch Mike Hughes der letzte Corner, der ja bei den Vikings in der ersten Runde gepickt wurde. Und das passt halt sehr gut in die sehr komplexe Defense, die Zimmer ja spielt. Dazu kommt, dass Gladney einen guten Run-Support hat, was auch was ist, worauf die Vikings sehr viel Wert legen, worauf vor allem Zimmer sehr viel Wert legt. Und deswegen hat er da aus meiner Sicht ein bisschen besser gepasst als andere Kandidaten, die an diesem Spot eine ähnliche Qualität gehabt hätten. Und ich glaube, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die Gladney, glaube ich, ein bisschen höher haben. Also ich habe Leute gesehen, die ihn so um 5, 6 in dieser Cornerklasse haben. Ich habe Leute gesehen, die ihn so um ja, 3, 4 haben. Und ich gehöre da zur zweiten Gruppe. Also ich gehöre zu den Leuten, die ihn, glaube ich, auch etwas besser findet als der Durchschnitt. Und deswegen war das für mich ein logischer Pick.
Ja, ich hätte vor Gladney jetzt, meine, die ersten drei sind noch, glaube ich, relativ klar in dieser Klasse. Die gehen ja auch alle früher. Aber ich habe tatsächlich Trevon Diggs jetzt noch vor ihm, weil er einfach auch der physischere Corner ist. Er hat, glaube ich, nicht ganz den Speed wie Gladney. Jetzt mal weg davon, dass das natürlich eine so schöne Story für die Vikings wäre, würde ich nüchtern habe ich aktuell Diggs vor Gladney. Und dann gibt es mögliche andere Spieler wie Jalen Johnson von Utah, mit dem ich nämlich noch nicht ganz so viel gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. CJ Henderson von Florida auch noch. Sind alles Namen. Ich will jetzt außer bei Diggs nicht sagen, dass ich die vor Gladney habe, aber es sind auf jeden Fall Namen, die da eine Möglichkeit wären.
Ja, also zu Diggs, klar ist das die Story, die viele sehen wollen, ist auch im Moment auf vielen Boards so ein bisschen am Runtergehen, sage ich mal. Bei Diggs kommt, glaube ich, der Faktor, dass er halt physisch nur im Passspiel ist. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Zimmer schwierig zu verkaufen ist, weil Zimmer möchte seine Corner und generell seine DBs als sichere Tackler haben. Und deswegen glaube ich, wird Henderson es bei Zimmer schwer haben. Ich glaube, dass Diggs es bei Zimmer schwer haben wird. Und nicht, dass ich Diggs deutlich tiefer habe als Gladney, das habe ich nicht. Aber ich denke schon, dass sich Zimmer mit Diggs schwerer tun wird als mit Gladney. Bei Jalen Johnson, ja, da möchte ich sagen, zum einen habe ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr von ihm gesehen und ich finde ihn limitiert. Und zwar besonders eben was seine schematische Rolle angeht. Er ist für mich ein reiner Pressman-Corner. Ich sehe ihn nicht als agil genug, um Off-Man zu spielen. Ich sehe ihn nicht als, ja, also ich sehe ihn auch athletisch nicht in einer sehr zonenlastigen Verteidigung, sondern ich sehe ihn wirklich limitiert als rein Press-Man-Corner. Und das ist, glaube ich, was in Simmers Defense einfach nicht geht, weil du in Simmers Defense in vielen verschiedenen Coverage-Alignments sehr gut sein musst, weil Simmers Defense halt einfach eine sehr komplexe Defense ist. Und ich tue mich bisher eben noch wirklich sehr schwer mit Jalen Johnson generell als Prospect, aber noch viel mehr als fit für die Vikings-Defense. Und sehe da, glaube ich, noch viele, viele andere Cornerbacks, die ich lieber in Minnesota sehen würde als Jalen Johnson.
Okay. Mein letzter Punkt ist an die Zuschauer. Das hört sich jetzt an, dass ich so viel kritisiere. Das ist natürlich nicht so gemeint. Grundsätzlich gefällt der Mock, habe ich auch gesagt, gerade in Top 10. Es sind jetzt einfach ein paar Fragen an Jonas, die ich mir gestellt habe. Wie gesagt, da sind gute Picks, sehr gute Picks dabei. Shane Rager an 24 zu den Jets hat mir sehr gut gefallen. Weiß nicht ganz, ob er noch da sein wird, aber bei der riesigen Klasse ist es natürlich dann auch wieder so, dass die Teams vielleicht ein bisschen die Wide Receiver hinten anordnen, indem sie sagen, ja, in Runde 2 und 3 kriegt man auch echt noch tolle Spieler. Letztes Fragezeichen war bei mir die 23. Zu den Patriots, A.G. Ipenesa, glaube ich, wieder ausgesprochen. Es geht nicht um den Spieler, ist ein toller Spieler. Aber als Patriots-Fan würde ich mir keinen Defensive Lineman in Runde 1 wünschen.
Also, grundsätzlich denke ich, kannst du aus Patriots Sicht in viele Richtungen gehen. Du kannst vor allem auch Richtung Offense, Richtung Receiver gehen, was ja letztes Jahr durchaus ein größeres Problem war. Ich habe hier vor allem aufgrund des Schemefits entschieden, vor allem weil Epenesa, glaube ich, viel kontrovers gehandelt wird und auch in vielen Defenses Probleme haben, dass man dort zurückschrecken wird, weil er halt nicht das prototypische, moderne athletische Profil eines Edge-Rushers hat, sondern ich glaube, dass halt gerade die Defenses, die so ein bisschen so aufgebaut sind, wie Belichick's Defenses. Ich rede da von Buffalo, wo ich ihn fast schon gezogen hätte. Ich rede da von Miami, ich rede von Detroit, wobei ich nicht glaube, dass Detroit da in der zweiten Runde noch drankommen wird. Und das sind, glaube ich, die Defenses, wo Epenesa, wenn man ihn als End sieht, noch am ehesten hinpasst. Und deswegen sind die Patriots halt doch auch immer wieder bekannt dafür gewesen, halt mehr Value als nie zu picken. Eben doch noch deutlich mehr als viele andere Teams. Und deswegen war das vom Fit, vom Value einfach ein Pick, den ich mir da vorstellen kann. Und nochmal auch, weil du ja gerade nochmal so ein bisschen gesagt hast, dass du nicht zu viel Kritik äußern wolltest. Das ist ja so auch in dieser Rubrik auch so gedacht, sondern wir möchten ja möglichst lebhaft auch über die Picks diskutieren, weil bis zum Draft ja auch noch sehr viel passieren kann und es viele verschiedene Szenarien gibt. Und ich glaube, machen wir uns nichts vor. Also der Draft am Ende wird ja doch deutlich anders aussehen als alle Mock-Drafts, die wir bis dahin machen werden. Und ich glaube, gerade diese Diskussion tut uns auch sehr gut, um halt einfach zu sehen, welche Szenarien sind möglich, was könnten die Teams machen, welche Spieler passen ins Schema der Teams, weil ich glaube, das kommt bei vielen so ein bisschen zu kurz. Du siehst die Position, du siehst das Need und packst den Spieler da rein und denkst dann gar nicht daran, also viele denken dann einfach gar nicht daran, ob dieser Spieler vom Schema her überhaupt in das Team passt, in das man ihn jetzt gesetzt hat. Und ich glaube, dafür sind diese Diskussionen über Mock Drafts halt auch wirklich gut. Und das ist aus meiner Sicht, da sagen ja auch immer viele, ja, wofür macht man denn überhaupt diese Mock Drafts? Ich glaube, das ist halt tatsächlich auch der Wert, den diese Mock Drafts haben und weshalb wir die auch gerne machen und weshalb wir auch nochmal alle Zuschauer dazu ermutigen möchten, auch bei unseren nächsten Mock Drafts noch deutlicher in Erscheinung zu treten und auch immer wieder Kritik darüber und generell Feedback dazu uns über die Kommentare und über alle möglichen Kanäle zukommen zu lassen, weil so entsteht halt eine fruchtbare Diskussion und das ist das, was wir damit machen wollen und damit möchte ich halt auch nochmal zu dem kommen, was einige Zuschauer angesprochen haben, weniger aus unserem Verein, sondern tatsächlich von Fanbases anderer Teams. Da möchte ich zum einen mal auf den Packers-Pick kommen, der von einem Fan dort angesprochen wurde und sehr kritisch bedacht wurde, der sich sehr verwundert darüber geäußert hat, dass ich den Packers mit Josh Jones einen Offensive Tackle gegeben habe und nicht, wie viele das wahrscheinlich erwarten, einen Receiver und auch nicht Kenneth Murray, der, glaube ich, in der Packers-Community im Moment einer der absoluten Draft-Crushes ist. Auch nochmal an dich die Frage, wie siehst du generell den Pick und natürlich eben auch die Kritik daran?
Also ich bin, was ich bis jetzt gesehen habe von Josh Jones, doch ein Fan, muss ich sagen. Also ich hätte mir den zum Beispiel auch an 25 vorstellen können, weil ich glaube, der hat echt Potenzial. Ist natürlich ein Athlet, ein hervorragender Athlet, der noch nicht so technisch versiert ist. Aber auf jeden Fall mag ich den Spieler. Ähnlich wie bei den Patriots würde ich auch hier bei den Packers wahrscheinlich eher auf Wide Receiver gehen, weil das einfach doch sehr große Löcher waren. Und ich bin mir nicht sicher, habe ich T. Higgins bei dir gesehen von Clemson? Ich glaube fast nicht, oder? Da wäre auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch an 30 nehmen könnte. Also wie gesagt, der Spieler an sich, Josh Jones, finde ich wirklich gut. Finde ich vielleicht auch besser als der Draft-Evaluator. Von daher werde ich diesen Pick, finde ich den Pick absolut okay. Ich verstehe, wenn man als Packer sich aber eher ein Wide Receiver vorhat.
Ja, ich glaube, also der Gedanke dahinter war halt einfach, dass die Packers halt an 30 schon mit ansehen mussten, in Anführungszeichen, dass in diesem Szenario halt schon sechs Receiver weg sind. Und ich sag mal, die Wunschkandidaten, Rager steht, glaube ich, bei vielen Packers-Fans sehr hoch im Kurs, sind halt im Großteil schon weg. Also bei T. Higgins bin ich mir halt auch vom Fit halt wieder nicht ganz sicher. Also grundsätzlich als vertikaler Receiver ja. Ansonsten eher Middle of the Field. Also ich weiß, ich. Also auf Post-Routen eher. Ich glaube, da ist halt generell. Einige Receiver, die da einen besseren Fit haben und ich glaube, dass die Packers eher in Richtung Speedster tendieren werden. Also ich kann mir KJ Hamler zum Beispiel vorstellen, aus Penn State oder auch Brandon Ayuk. Das war der Receiver, den ich tatsächlich für den Pick noch am ehesten in Betracht gezogen hätte. Und ich glaube, ich bin bei T. Higgins auch generell ein bisschen kritischer als viele. Also ich habe T. Higgins, glaube ich, nur auf 8 oder 9. So in der Ecke eher, weil ich ihn halt auch grundsätzlich gut finde. aber ein bisschen limitierter als einige andere Receiver in dieser Klasse, wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass das eben auch schon wieder ein unglaubliches Kompliment an diese Klasse ist, was man, glaube ich, nicht oft genug sagen kann. Ja, ansonsten die Kritik wegen Kenneth Murray, was auch noch angesprochen wurde. Ich glaube, dass Linebacker, Offball-Linebacker in der Packers-Defense einfach nicht den Impact und die Rolle haben, die du von einem First-Round-Pick haben möchtest. Und deswegen glaube ich, ja, dass die Packers vermutlich Martinez nicht verlängern. Ja, vermutlich wird man auch einen Linebacker draften. Ich würde es aber nicht in Runde 1 machen. Also ich glaube, dass sich die Packers damit keinen sehr, sehr großen Gefallen tun würden, auch wenn es in der Fanbase sehr populär ist. Und dann muss man halt eben auf die O-Line gucken. Bulaga ist Free Agent, Bulaga wird viel Geld verdienen und hat auch durchaus schon Verletzungsprobleme in den letzten Jahren gehabt, wobei er da hauptsächlich oft eben durchgespielt hat. Und wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen mit Veteran Offensive Linemen, die auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben, die dann gehen gelassen wurden. Und ich glaube, man hat eine Zeit lang immer gesehen, dass man immer noch gedacht hat, okay, Rodgers kann das noch irgendwie ausgleichen und generell ist diese O-Line ja nach wie vor sehr gut. Aber ich glaube, dass der Verlust von Bulaga die O-Line doch deutlich härter treffen würde als die Verluste von Lang und Sutton, die in den letzten Jahren kamen. Und Rodgers hat auch seine Mobilität nicht mehr, ist ja doch schon seit mehreren Jahren auf dem absteigenden Ast, hält den Ball sehr lange und deswegen brauchst du eine sehr, sehr gute Offensive Line und vor allem gutes Tackle-Tandem. Und ich glaube, deswegen ist Josh Jones, der halt nebenbei auch noch ein guter Fit für das Zone-Schema von Matt LaFleur ist, doch ein Pick, den man da auf jeden Fall rechtfertigen kann. Der letzte Kommentar kam von jemandem, den wir hier in der Show kennen, weil er in unserer letzten Spieltagsvorschau vom Purple People Talk hier zu Gast war, nämlich Frank Köhler von den 49ers Germany, der sich lobend geäußert hat über den Pick von Grant Delpit für die 49ers. Da auch nochmal, vor allem, weil Delpit halt auch ein wahrscheinlich sehr kontroverses Prospekt ist, deine Meinung zu dem Pick?
Wie du schon sagst, die Niners haben nicht viele Löcher. Dann kann man natürlich Risiko gehen und von daher habe ich das jetzt auch so verstanden und fand den Pick jetzt auch ordentlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Safety-Lage bei den Niners aussieht. Corner wäre sicherlich auch eine Option gewesen, einfach nur, weil man, altes Sprichwort, alles Zimmer, Sprichwort, you can't have enough corner. Aber kann ich gut mitleben.
Ja, ich denke, bei den Cornerbacks ist es ähnlich wie bei den Packers mit den Receivern. Auch da schon 6 Cornerbacks vorher gedraftet. Ich glaube, also zum einen, Jimmy Ward ist Free Agent, soweit ich das im Kopf habe. Dementsprechend ist da auf jeden Fall, könnte da ein Loch aufgehen, falls die Niners den verlieren. Das Problem mit Delpit ist halt aktuell sein Tackling, weshalb ich ihn zum Beispiel mir in Minnesota nur schwierig vorstellen kann, weil ich glaube, dass der Zimmer, glaube ich, gerade im ersten Jahr den Blutdruck in absolut ungesunde Dimensionen schießen lassen würde. Er ist halt ein wirklich, wirklich guter Back-End-Safety gegen den Pass. Und könnte halt, glaube ich, für die 49ers, die ja als Defense sehr ähnlich aufgebaut sind wie die frühere Seahawks-Defense, eben so eine so eine Art Earl Thomas-Rolle halt einnehmen, weil das halt abgesehen von den Problemen im Tackling halt absolut seinen Stärken entspricht. Und gerade an 31 nimmt man halt eben auch das Risiko für so einen High-Upside-Pick. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall sagen, dass das für die 49ers durchaus ein spannender Pick werden könnte. Sind wir auch
Ist
jetzt
auch,
durch?
glaube ich, ganz kurz noch bisher, was ich so gelesen habe, relativ klar der Safety Nummer 2. Je nachdem, wie man Summons einordnet, auch der Safety Nummer 1. Von daher macht es schon Sinn.
Sind wir jetzt auch durch mit dem Mockdraft, deutlich länger als das wahrscheinlich bei den nächsten Mockdrafts der Fall sein wird, weil wir hier nun mal 32 Picks zum drüber sprechen haben, anstatt der 10 oder 11 Picks, habe ich jetzt gerade nicht. 10 Picks, 10 Picks müssten es sein, die Vikings mit den Compensatory Picks haben werden vermutlich, wenn diese dann rauskommen. Eigentlich hatte ich erwartet, dass sie am Freitag kommen würden, weil das in den letzten Jahren immer am Freitag vor dem Scouting Combine gekommen ist. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass sie noch nicht da sind, aber von bisherigen Prognosen kann man davon ausgehen, dass die Vikings einen zusätzlichen Viert- und zwei zusätzliche Siebtrunden-Picks bekommen werden, also am Ende mit 10 Picks landen werden. Deswegen haben wir da natürlich deutlich weniger Picks, um darüber zu sprechen. Das Combine jetzt schon angesprochen. Auch das wird ähnlich wie Mock-Drafts in der Draft-Season immer so ein bisschen hinterfragt, was die Sinnhaftigkeit angeht. In dem Fall natürlich aus ganz anderen Gründen, weil viele eben der Meinung sind, dass das, was da getestet wird, sich nicht wirklich aufs Footballfeld dann im Endeffekt übertragen lässt. Also ein Offensive Liner ist es, glaube ich, eher weniger wichtig, wie schnell der seine 40 Yards läuft. Genauso bei einem Receiver, wie oft der beim Benchpress das Gewicht stemmen kann. Aber generell, wie siehst du den Sinn des Scouting Combines und was sind für dich die wichtigsten Sachen, die man daraus mitnehmen kann und wie beziehst du das halt am Ende in deine Bewertung mit ein?
Ich habe mich da in den letzten Jahren ein bisschen meine Meinung geändert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich in den letzten 3, 4 Jahren immer gedacht, wie du sagst, es ist ja auch nur unter Wäsche rumrennen, was überhaupt nichts mit Football zu tun hat. Aber was es halt doch sind, es gibt dir Datenpunkte, vergleichbare Datenpunkte, die du so nicht hast in der Draft-Evaluation. Weil im College eben die Gegner extrem differenzieren. Also du hast selten wirklich, dass du sagen kannst, der hat jetzt das gleiche Gegnerlevel dieser Spieler als ein anderer. Weil selbst auch in den Teams natürlich immer extreme Unterschiede sind. Da spielt ein Redshirt Tackle vielleicht, der gerade erst in der Highschool kommt, gegen einen Edge Defender, der in der ersten Runde im Draft gehandelt wird. Dann kann man das natürlich schlecht bewerten. Von daher finde ich das durchaus interessant und gerade so athletische Sachen sind doch wichtig. Wie du sagst, ob der Tackle jetzt 5 Sekunden oder 4,95 auf die 40 läuft, ist vielleicht nicht so wichtig. Aber man kann so verschiedene Drills für verschiedene Positionen gewichten. Zum Beispiel bei den Wide Receivers der Three-Cone-Drill oder auch der Gantlet-Drill. Gauntlet drin. Und da ist doch durchaus Potenzial da. Noch wichtiger beim Combine sind natürlich die medizinischen Tests, wo Teams wirklich sehen, wie der Spieler praktisch von innen aussieht und die Interviews, die da geführt werden. Und weg von den Rookies wissen wir auch, dass im Combine immer viel über Trades geredet wird, dass das eigentlich so oft der erste zentrale Anlaufpunkt von General Manager ist, sich untereinander zu unterhalten und erste Schritte machen für potenzielle Trades. Von daher finde ich das Combine doch recht wichtig.
Ja, ich denke, man sollte natürlich nicht zu sehr auch nach den Daten gehen, die da passieren, aber ich finde, sie geben einem halt einen gewissen Anhaltspunkt auch. Also, die können halt auch gucken, dass man und dafür sorgen, dass man Eindrücke, die man halt vom ersten Tape-Studium gewonnen hat, eventuell auch nochmal überprüft. Also wenn ich das Gefühl habe, boah, da ist ein Receiver, der ab 15 Yards Downfield überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist, weil der den Speed nicht hat, um sich tief zu separieren. Und ich dann beim Combine sehe, okay, der läuft eine 4-3 auf 40 Yards. Vielleicht sollte ich mir das Tape doch mal angucken, ob das vielleicht andere Gründe hat, oder ob mein Eindruck generell vielleicht an den Spielen lag, die ich gesehen habe, weil ich ihn nur gegen superschnelle Cornerbacks gesehen habe. Da gibt es ja alles Mögliche und ich finde, man kann halt das auch so ein bisschen als Schablone anlegen, weil ich nehme zwar einen Spieler im Normalfall nicht deutlich runter oder hoch aufgrund seiner Combine-Werte, aber ich habe zumindest so meine Grenzwerte, wo man auf seiner Position so seine Minimalanforderungen hat. Und wenn mir ein Receiver da 4-7-5 läuft oder ein Three-Cone-Drill mit 7,5 Sekunden, also auf dem Niveau vieler Offensive Liner hat, dann überlege ich mir halt schon, ob dieser Spieler jetzt vielleicht wirklich die athletischen Voraussetzungen hat, um in der NFL als Wide Receiver zu bestehen oder ob das nicht vielleicht doch zu wenig ist. Und das Zweite, was man da, finde ich, rausnehmen kann, ist, die werden ja sehr professionell auf diese athletischen Tests vorbereitet. Und da wird ja auch viel Aufwand betrieben, um das zu tun. Und ich glaube, wenn Spieler dahin kommen und nicht vorbereitet sind und deutlich schlechter abschneiden, als man das erwartet hat, und man auch merkt, dass die eigentlich nicht unbedingt in Bestform sind, dann würde ich mir halt eben auch wieder psychologisch so ein bisschen überlegen, ob dieser Spieler mental sich dem Ernst hier bewusst ist und dem gewachsen ist und vielleicht immer mit der richtigen Einstellung an die Sache drangeht oder ob der das nicht doch ein bisschen zu leicht nimmt und die Einstellung vielleicht nicht so ganz stimmt, weil wenn man bei so einem Event, wo man so viele Möglichkeiten hat, sich perfekt darauf vorzubereiten, unvorbereitet kommt, obwohl man weiß, wie wichtig das für die Scouts ist, dann würde ich mir da halt schon über die Urteilsfähigkeit und die Einstellung des Spielers so meine Gedanken machen. Und da hat man ja gerade im letzten Jahr auch den einen oder anderen Kandidaten gesehen, der sich von einem potenziellen Erstrundenkandidat über schlechte Interviews und schlechte Combine-Vorbereitung mal eben schnell 3, 4 Runden runtergebracht hat. In dem Fall war dieses Beispiel halt Ja'Kai Polite, der als Prospect halt vorher für viele in Runde 1 und 2 war und dann halt plötzlich in Runde 4 oder 3. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo er
Und
gedraftet wurde.
inzwischen aus der Liga raus.
Ja, das auch. Das gibt dann eben doch schon Anhaltspunkte, dass da vielleicht auch charakterlich man ein bisschen genauer hingucken sollte. So, dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angelangt und da möchte ich noch mal zu einer Sache kommen, die, glaube ich, für viele, die halt nicht sehr tief in die Draftklasse reinkommen, sehr interessant sein könnte, weil es doch da eben um Namen gibt, die man nicht so oft hört, nämlich die sogenannten Sleeper, also Spieler, über die halt relativ wenig gesprochen wird, die aber eben doch ein relativ hohes Potenzial haben. Und deswegen möchte ich das so halten, dass wir ab jetzt jeder, der hier im Podcast auftritt, Und ich werde auch jede Woche einen Spieler nennen, der mir in den mittleren und späten Runden sehr gut gefällt und über den meiner Meinung nach nicht genug gesprochen wird. Ja, einfach jeden nennen und vorstellen. Und deswegen meine Frage natürlich an dich, welchen Spieler du jetzt im ersten Podcast den Fans bekannt machen möchtest.
Ja, ich habe mir einen Guard ausgesucht. Spielt das jetzt schon 3 Jahre an der University of Kentucky. Und ist so mir schon ein bisschen ins Auge gefallen. Das ist Logan Stanberg. Sehr großer Guard und schwer ist er auch. War jetzt nicht überragend, aber hat 18 und 19, also wirklich über 2 Jahre sehr solide performt. Könnte ich mir gut in der Runde 3 oder 4 vorstellen und wäre da, glaube ich, für die Vikings auch also interessant.
Das ist jetzt tatsächlich ein sehr, sehr, sehr witziger Zufall. Und es ist tatsächlich, möchte ich betonen, nicht abgesprochen. Denn ich habe Uni, den ich hier heute vorstellen möchte und den ich, von dem ich auch glaube, und deswegen stelle ich ihn heute vor, dass er nach der nächsten Woche deutlich höher auf vielen Boards stehen wird, weil viele Leute nach einem sehr guten Combine auf seine Werte schauen werden, und dann eben auch wieder zurück auf sein Tape gehen werden und da auch viel Spaß dran haben werden. Es ist ein Spieler, der im letzten Jahr hauptsächlich von deinem Spieler beschützt worden ist, obwohl er eigentlich ein Wide Receiver ist und als solcher auch gemeldet ist, im letzten Jahr Option Quarterback gespielt hat und deswegen so ein bisschen auch als Gadget-Player Potenzial mitbringt. Die Rede ist von Lynn Bowden. Wie gesagt, Option Quarterback letztes Jahr gespielt, wird sehr, sehr gutes Combine, denke ich, haben, gerade in den Agility Drills, also Three Cone und Shuttle, hat sowohl als Passer als auch als Runner als auch als Receiver über 1000 Karriere-Yards, ist also sehr vielseitig einsetzbar, wird, denke ich, im ersten ein, zwei Saisons sehr viel im Screen Game, sehr viel Mid-End-Rounds, also den ganzen Gadget-Stuff reingebracht werden, vielleicht auch immer mal wieder Wide-Receiver-Pässe, das haben die Vikings ja letztes Jahr auch immer wieder versucht, eher weniger erfolgreich, weil man einfach das mit einem Spieler versucht hat, der offensichtlich nicht so ganz talentiert da drin ist. Da denke ich, hätte man mit Lynn Bowden definitiv mehr Potenzial und auch als Receiver glaube ich, dass er sich mal mindestens zu einem ordentlichen Nummer 3 Receiver entwickeln kann, der halt eben dann viel, der halt eben auch immer wieder so ins Passspiel, auch ins standardmäßige Passspiel eingebunden werden kann. Er ist schnell, wird, denke ich, deswegen auch durchaus immer mal wieder vertikale Optionen kriegen, was natürlich sehr wichtig auch für die Vikings ist. Und wäre, weil die Vikings halt außer Stefon Diggs im Moment nicht wirklich vertikale Waffen im Receiving Game haben. Thielen ist eher, ich sag mal, so ein Intermediate Receiver, der halt so zwischen 10 und 20 Yards sehr gut ist. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, warum Diggs letztes Jahr eben etwas weniger Targets bekommen hat, als man das so erwarten würde, weil Diggs halt eben fast ausschließlich in diesem vertikalen Passspiel eingesetzt wurde, weil die Vikings schlicht und einfach keinen anderen hatten, der diese Rolle wirklich respektabel ausfüllen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir da viel Upside haben, plus einen Gadget-Spieler, den ich seit Jahren will. Und seit Jahren in jeder Offseason sage, ich möchte einen Gadget Receiver oder generell Spieler für das Screen Game als potenziellen Returner für Designed Yards After Catch Spielzüge, die ja durchaus in Offenses mit Shannon-System immer wieder auch eine Rolle spielen und eben vielleicht auch mal wieder für ein paar nette Trick Plays. Und Lynn Bowden wäre ein Spieler, der uns das auf jeden Fall geben könnte. Und deswegen, ja, auch aus Kentucky, Ja, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der, denke ich, so dritte, vierte Runde durchaus gehen kann. Sind wir jetzt am Ende des Podcasts? Nochmal auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, wir werden uns ab jetzt wöchentlich am Wochenende immer mit unserem Draft-Podcast melden. Und natürlich wird es auch diese Woche wieder einen Mock-Draft geben. Ich hoffe, dass irgendwie die Compensatory Picks dann dazukommen, weil dann natürlich das Arsenal, mit dem man da die Simulation durchführen kann, einfach deutlich größer und realistischer ist. Aber unabhängig davon wird es diesen Mock-Draft natürlich am Montag für euch geben. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß damit, auch eure eigenen Eindrücke in dieser Draft-Season zu finden und eben auch viel Spaß an die XFL, die, glaube ich, auch bei uns im Verein relativ gut angenommen wird. In dem Sinne, Skol!
Ciao, ciao, go!